In der heutigen Folge wollen wir über die wahren Werte der Zahnmedizin sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Und heute machen wir wieder eine Folge mit Frau Kersting zusammen.
Guten Abend.
Wir hatten ja vor ein paar Wochen oder Monate ist es schon her, haben wir über Dens in Vaginatus gesprochen. Da haben wir eine Folge gemacht dazu.
Genau.
An diese Patientin musste ich mich heute wieder erinnern, weil es kam keine roten Rosen dafür, dass das alles so gut gelaufen ist, sondern es kam tatsächlich ein Schreiben von der Zahnärztekammer mit der Bittung um Stellungnahme. Die Mutter der Patientin hat sich beschwert, die selber einen ärztlichen Beruf nachgeht, wegen der Rechnungshöhe. Die will das quasi überprüfen lassen. Sie waren da gerade so total erschüttert gewesen, ne?
Ja, genau. Ja. Weil das ist einfach, wir haben in einer der Folgen ja besprochen, was das für ein spezieller Fall gewesen ist. Das ist eine junge Patientin, ich meine, die ist 20 Jahre alt. Mhm. Und sie ist ja mit diesem Zahn und diesem Befund schon bei mehreren Zahnärzten vorstellig gewesen mit der Bitte um Behandlung. Mhm. Und die Zahnärzte haben alle abgelehnt sozusagen und haben sie alle verwiesen in endodontologische Fachpraxis, mhm. Weil der Fall eben nicht so trivial zu lösen ist. Und ja, sie haben den Fall total schön gelöst. Ich durfte auch zugucken. Das sieht echt wunderbar aus und es ist ganz, ganz minimal invasiv auch trepaniert worden. Also,
ja, wir haben uns das lange überlegt, genau. wie wir die Trepanationsrichtung machen, um dann mit einem minimalen Gewebeschaden halt dann den Infekt ranzukommen. Und das ist eben auch das Schwierige beim Dens in Vaginatus, genau. Weil das anatomisch sehr unterschiedlich sein kann. Das ist wahr, genau.
Ja. Und jetzt ist es einfach so, dass ich so erschüttert darüber bin, dass ja eigentlich bei der Patientin, dadurch, dass sie so oft wieder verwiesen wurde auf den Endodontologen von allen anderen Zahnärzten, also keiner hat Hand anlegen wollen, dadurch müsste der Patientin ja klar geworden sein im Vorhinein, was für einen speziellen Fall sie dort hat. Und umso größer müsste sie ja den Wert ihrer Behandlung einschätzen, die sie bekommen hat. Mhm. Zumal sie keine Beschwerden hat und ja, der Fall hier für sie gelöst wurde. Und umso weniger kann ich es verstehen, wie man am Ende bei einem Fall, der richtig gut ausgegangen ist, ja, wo man einen persönlichen Benefit von hat, der nicht trivial war, hinterher hergehen kann und ja, die Liquidationssumme in Frage stellen kann. Mhm. Das ist mir ein absolutes Rätsel.
Ja.
Vor allen Dingen, wo es kein anderer machen wollte.
Ja. Ne? Das ist wahr, zumal es eigentlich eine sehr preiswerte Therapie auch noch gewesen ist. Aber das spielt ja für viele Menschen überhaupt keine Rolle, insbesondere für die nicht, die es nicht betrifft. Denn beschwert hat sich die Mutter.
Ja.
Und nicht die Patientin selber. Weil bei einer 20-jährigen Tochter muss sie natürlich die Rechnung bezahlen. Und das ist dann, oder denke ich mal, dass das so ist. Ja, also wir sind da nicht ganz unschuldig an dem Ganzen, weswegen das zumindest in der Beurteilung der Mutter so ein bisschen zweifelhaft war. Nämlich der erste Kostenvoranschlag, den wir gemacht haben, war falsch. Mhm. Das war nämlich ein ganz normaler Standardkostenvoranschlag für einen einwurzeligen Frontzahn oder einen Eckzahn, also einen einwurzligen Zahn. Das ist mir eben aufgefallen, als die Behandlung dann stattfinden sollte, dass sie eigentlich mit einem falschen Kostenvoranschlag versorgt worden ist. Deshalb mussten wir den nochmal revidieren und nochmal umschreiben. Das hat sicherlich für ein bisschen Verwirrung gesorgt und sicher auch der Umstand, dass sie zunächst beschwerdefrei war und dann einen Termin einfach hat platzen lassen. Die war nämlich im Ausland gewesen, hat sich Termine reservieren lassen und kam einfach nicht. Und wir dann halt, als der Zahn ein halbes Jahr später akut wurde, natürlich dort so ein bisschen mit wirtschaftlicher Vorsicht sie nun behandelt haben oder ihren Termin gegeben haben, um uns abzusichern. Das hat sicherlich auch so ein bisschen für Irritationen gesorgt. Aber das sei es drum. Ne? Also die Leute, die, manchmal ist es ja so, diejenigen, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, und das schreibt auch letztendlich die Mutter in ihrem Beschwerdebrief, dass sie das eigentlich nicht beurteilen kann, aber sie will trotzdem auf den Putz hauen. Und mir persönlich macht das gar nicht so wahnsinnig viel aus, weil die Zahnärztekammer ist ja dort eben nur Vermittler und wir werden unseren Sachverhalt so darlegen, dass die Mutter dann vielleicht das erste Mal Kenntnis darüber bekommt, wie es wirklich abgelaufen ist. Und dann ist das alles soweit fein und gut. Und dann hoffe ich, dass wir die Patientin trotzdem lebenslang weiter betreuen können, weil das meine erste Reaktion, als sie reinkam, sie waren sofort, als ich ihnen davon berichtet habe, haben sie sofort gesagt, nein, das gibt's doch nicht. Und wie können die Leute nur so undankbar sein? Und meine Reaktion hat sie da so ein bisschen irritiert, dass ich das eher so ein bisschen besonnen wahrnehme. Und der Grund ist eigentlich der, also wenn man jetzt ganz kurzfristig sich die Sache überlegt, dann würde ich mich auch darüber ärgern. Ganz kurzfristig würde ich mich auch darüber ärgern, aber langfristig werde ich mich da überhaupt nicht drüber ärgern. Und dann labe ich mich eher daran, dass wir die Patientin sicherlich noch weiter betreuen werden können und müssen. Ja? Und das werden wir mit vollem Eifer und vollem Einsatz tun. Und dann werde ich in diesem Leben, wenn sie 20 Jahre alt ist, ja noch oft die Gelegenheit haben, ihr den Wert unserer Therapie nochmal ausdrücklich erklären zu können. Denn es ist ja so, dass auch wenn die Therapie, die wir jetzt gemacht haben, halt so wie es abgelaufen ist, sicherlich zur Entzündungsfreiheit führen wird. Die eine oder andere Kontrolle und Rückfrage und vielleicht auch Nachtherapie braucht so ein Zahn dann auch. Vielleicht nicht in den ersten 10, 15 Jahren, aber vielleicht nach 20 Jahren. Dann wird sie mit der gleichen Ratlosigkeit in den Gesichtern bei den anderen betreuenden Zahnärzten vorstellig werden. Dann kommt ihr das vielleicht ein weiteres Mal in Erinnerung.
Also man trifft sich immer zweimal im Leben oder mehrmals?
Nee, mehr als zweimal. Mehr als zweimal. Also das ist dann so. Und man merkt halt daran wiederum, wenn man kurze oder lange Zeiträume betrachtet, kommt ein unterschiedliches Ergebnis dabei raus, egal welche Frage sie hinterhergehen. Ja? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Ne? Deshalb ist das alles fein. Ja, umgekehrt ist es ja nach wie vor unsere Patientin. Aber das Einzige, was halt wirklich stimmt, und das ist die Frage, ob wir das noch einmal ändern wollen, die Rechnung ist tatsächlich falsch. Und zwar haben wir dort nur einen Wurzelkanal berechnet, aber wir haben zwei behandelt. Und das sieht man auch wirklich ganz eindeutig in dem Endergebnis. Und deshalb müssten wir uns vielleicht doch entschuldigen, dass die Rechnung falsch ist und eben dann richtigerweise den zweiten Wurzelkanal dann nochmal berechnen. Das sollten wir vielleicht tun, muss ich mir nochmal überlegen. Ist jetzt wirtschaftlich spielt das eigentlich keine Rolle, weil dadurch, dass wir jetzt hier uns eine Stunde nochmal damit auseinandersetzen müssen, der Kammer zu antworten, ist das dann auch letztendlich egal. Aber interessant ist es trotzdem. Ärgern tut mich das aber nicht. Ärgern tut mich das aber nicht. Weil ich denke schon, dass die Tochter eben den Wert der Therapie mehr schätzen kann als die Mutter selber. Die Mutter hat zwar mehr Erfahrung im Leben, die Tochter ist auch wirklich sichtlich naiv. Also die ist wirklich sehr naiv noch. Und ja auch noch nicht volljährig in dem Sinne von 21 ist sie noch nicht volljährig. Und das war ja, die längste Zeit war ja das die Volljährigkeit mit 21 gewesen. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass sich die Mutter noch ein bisschen um die Tochter kümmert. Und wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zum Thema machen. Aber ja, klar, solche Fälle lassen sich nur mit einem höheren Steigerungssatz behandeln. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Und das, was halt viele nicht wissen, ist, dass der Punktwert in der GOZ seit 1988 nicht angepasst worden ist. Und im BEMA, also quasi in der GKV, ist es so, dass da ein zwar schleppender, aber doch immer wieder wahrnehmbarer Inflationsausgleich stattfindet. Und das ist beim Punktwert der GOZ nicht der Fall. Und da bin ich ein bisschen gespannt, wo die Reise hingeht mit der GOZ, weil das ist auch eine Sache, die immer wieder angesprochen wird, dass immer dann, wenn das moniert wird, dass der Punktwert keine Anpassung gefunden hat, obwohl es in der ursprünglichen Fassung der GOZ so vorgesehen war, es wurde immer seit den letzten 25 Jahren moniert, dass ja die Zahnärzte eben Steigerungssätze nicht voll ausschöpfen und es deshalb auch keinen Grund gibt dafür. das zu tun. Und wir werden jetzt aber zwingend in eine Phase hineinkommen, wo die GOZ halt mit freien Vereinbarungen und mit höheren Steigerungssätzen nur erbringbar sein wird. Und das wird, das ist vielleicht die Lehre, die man daraus ziehen sollte, dass man eben die freie Vereinbarung jetzt mehr und mehr nutzen muss, weil in der GOZ sind wirklich viele, viele, also ein paar Dutzend Positionen sind unter dem Satz der GKV aktuell in Euro. Deutlich, ja. Deutlich. Das wird es eben in der Zukunft auch eher zu einer Herausforderung machen. Natürlich gibt es bei dem Privatpatienten keine Budgetierung und viele Probleme nicht, die wir im GKV-Bereich haben. Aber wenn man jetzt rein die Liquidation einer Gebührenposition nimmt, dann ist das so, dass da eine Schieflage auch mittlerweile da ist und dass man dort mit Steigerungssätzen, so wie es eben in der Gebührenordnung vorgesehen ist, auch arbeiten muss. Da gebe ich in meinen Fortbildungen immer gern das Beispiel. Kennen Sie das Beispiel mit der Hose?
Nein.
Haben wir das noch nicht gehabt? Weil Hosen muss ja jeder tragen. Mhm. Ja, Frauen nicht unbedingt. Also Frauen können auch mit dem Rock rumlaufen. Männer können das auch. Mit einem Schottenrock. Dann brauchen sie noch nicht mal eine Unterhose. Aber an Hosen kann man das gut erklären. Also in der Zahnmedizin gilt es ja schon irgendwie als Wucher, wenn man über dem 2,3-fachen Satz der GOZ abrechnet, also zum Beispiel auf 3,5 geht. Dann sagen ja viele, die beihilfeversichert sind, ja, Moment mal, der 3,5-fache Satz, ja. Und als Oberwucher gilt es, wenn man dann den nicht den 3,5-fachen, sondern den 3,9-fachen Satz ansetzt. Und das ist ja noch nicht mal das Doppelte des Regelsatzes. Wobei Regelsatz ist jetzt in Zeiten der Inflation auch relativ zu sehen, muss man wirklich ganz klar sagen. Weil viele Regelsatzpositionen dingen noch nicht mal die Materialkosten ab, die angesetzt werden in der GOZ. Da gibt es einige Beispiele, die man machen kann. Und da gebe ich immer gerne das Beispiel von Hosen. Und zwar ist es so, wenn man zu Kick geht, dann kriegt man dort eine Jeans. Wenn man auf das Etikett guckt, dann ist die in Bangladesch hergestellt, meistens mit Baumwolle aus Ägypten. Sie lachen schon. Und die kostet bei Kick 9,90 Euro, die Jeans. Ja, die gibt es dort auch in meiner Größe. Und mir würde das persönlich überhaupt nichts ausmachen, damit rumzulaufen. Also wirklich 0,0. Weil ich da irgendwie auf welches Markenzeichen auf einem Stück Stoff, was ich mir temporär überstülpe, ja, draufsteht, ist mir völlig Schnuppe. Völlig egal. Wenn man jetzt zu Karstadt und Co. geht, gibt es ja fast gar nicht mehr, ne? Dann gibt es dort irgendwie Diesel und Levi's und wie sie nicht alle heißen. Und die kosten alle so typischerweise leicht über 100 Euro oder 150 Euro. Und wenn es die im Angebot gibt, dann gehen die auch schon mal auf 100 oder kurz knapp darunter. Mhm. Und diese Hosen kosten das Zehnfache von dem Preis bei Kick. Das Zehnfache. Also Faktor 10. Wenn sie 99 Euro kosten. Ja? Und die kosten das 18-fache, wenn sie 180 Euro kosten. Ja? Und wenn man ins Etikett guckt, dann steht da drin Made in Bangladesch und es ist ägyptische Baumwolle. Ja? Faktisch, also das Produkt unterscheidet sich nicht von dem bei Kick. Außer, dass vielleicht der Laden irgendwie netter ist, dass die das immer wieder, dass das nicht im Wühltisch ist, sondern dass es quasi nett aufgehängt ist und man hin und wieder auch mal eine Kollegin fragen darf, die da ist und die sagt, Mensch, die sitzt aber klasse. Ja? Und haben Sie schon mal Leute gesehen, die vor Karstadt demonstrieren mit Bannern, dass dort Wucher betrieben wird, weil die Hosen dort das 10- bis 18-fache dessen kosten, was bei Kick ist? Ich habe das nicht gesehen.
Und das die kaufen das alle wegen der kleinen Plakette, wo Diesel draufsteht.
Ja gut, die kriegen die bei uns auch. Die kriegen einen Arztbrief, da steht Sirius Endo drauf.
Ja.
Genau. Das ist quasi dann unser Markenzeichen und das steht dann wirklich für Qualität. Ja? Nicht nur in der
nicht
Diagnostik.
In Bangladesch.
Nicht nur in der Diagnostik, sondern auch in der Ausführung. Ja. Und ich würde das auch in Bangladesch so machen, wenn ich da eine Praxis hätte. Genau, und jetzt ist es so, dass wenn sie dann nach Köln in die Fußgängerzone gehen oder nach Düsseldorf irgendwie oder nach Dresden in irgendwelche tollen Einkaufsmeilen, wo halt einzelne kleine Boutiquen sind, also Boutiquen, wo sie halt eine bestimmte Jeans kaufen können und die gibt es halt in Düsseldorf nur in diesem einen Laden. Ja? Wo dann eine besondere Waschung ist, ein besonderes Steinchen drauf genäht wird und so weiter. Dann zahlen sie für so eine Jeans auch mal schnell über 500 Euro, also auch 800 und so. Und die Verkäuferin, die ihnen das verkauft, die sagt ihnen erst recht, wie geil sie da drin aussehen. Ja? Und was das für ein besonderes Exemplar ist. Ja? Und das ist dann quasi das 50-fache oder 60 oder 70-fache des Preises, den sie bei Kick bezahlen. Und da beschweren sich die Leute nicht, sondern umgekehrt, sie sind stolz darauf, dass sie quasi eben so ein Einzelstück in Anführungsstrichen haben. Und diese Jeans ist, und das weiß ich, weil ich habe mal eine Wurzelkanalbehandlung bei jemandem gemacht, der genau das macht. Diese Veredelung, ja, und quasi eben diese besonderen Schnittmuster. Und das wird auch in Bangladesch gemacht. Und die Leute, die quasi diese Veredelung machen und diese Waschungen, also es wird ja mit einem Sandstrahlgerät, das wird aufgespannt, mit einem Sandstrahlgerät, mit einer Airbrush-Pistole wird das quasi nochmal angefärbt und dann werden die Steinchen da reingemacht. Und die kostet im Einkauf doppelt so viel, so eine Hose. Mhm. Die ist dann auch made in Bangladesch und sie ist dann auch aus ägyptischer Baumwolle. Mhm. Kostet im Einkauf doppelt so viel, heißt nicht 4 Euro, sondern 8 Euro. Ja? Also die Jeans, die quasi bei Karstadt verkauft wird, deutlich unter 5 Euro im Einkauf. Und die Jeans, die quasi in diesen Edelläden ist, die kostet typischerweise unter 10. Weil es ja auch Aufwand ist. Ne? Mhm. Also das ist schon aufwendiger gemacht. Und ja, die bei Kick kostet 1 Euro im Einkauf. Mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Genau, das ist so ein bisschen das. Und man sieht halt, dass die Menschen bereit sind, eine extrem große Bandbreite an Preisen zu akzeptieren bei Produkten, die sich kaum voneinander unterscheiden. Kaum. Man sieht das aber nicht nur bei Jeans so, das sieht man auch bei Autos. Ja, also Sie können sich ja heute ein Auto für 100.000 Euro konfigurieren. Das sieht noch nicht mal besonders aus. Also dann müssen Sie halt nur zu, also die Limousinen, die Mittelklasse-Limousinen von den teuren Marken, teure Marke ist auch in Anführungsstrichen, weil die haben auch alle Kleinwagen. Dann kommen Sie halt leicht an 100.000 Euro dran, wenn Sie quasi das gut ausstatten, das Fahrzeug. Und Sie kriegen auch ein Auto, na gut, heute wahrscheinlich nicht mehr so leicht unter 10.000 Euro, aber für irgendwie 15.000 Euro. Und der Witz ist, das hat mehrere Airbags, das hat ABS, das hat die ganzen Stabilitätsprogramme, ja, und hat eine Klimaanlage. Also eigentlich so vom Komfort her kriegen Sie fast das Gleiche. Es hat auch elektrische Fensterheber, alles das, was so in den 80er Jahren wirklich ganz toll war. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich dann irgendein Bekannter von uns, der hat sich dann ein Auto gekauft, das hatte ein Airbag, das war dann ein Mercedes und das hatte schon ein Airbag. Boah, da dachte ich mir, boah, das ist Hightech. Das ist cool. Und wenn ich mal irgendwie groß bin, dann würde ich mir auch gern wünschen, dass ich ein Auto mit Airbag fahre. Und Fensterheber. Das war ganz, 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 ganz große Klasse, ganz, ganz toll. In den 80ern. Und das waren dann die wirklichen Unterschiede. Ne?
Ja.
Ja, jetzt ist es quasi wirklich mehr so, also die Preise sind halt mehr anscheinend so virtualisiert. Und ich glaube, das muss man sich als jemand, der praktische Zahnmedizin betreibt, muss man sich das schon vor Augen führen. Und man muss das auch wirklich kommunizieren und nach außen kehren, dass man halt den Leuten sagt, naja, hier wird halt wirklich handwerkliche Dienstleistung auch in dem vollen Eifer bezahlt und dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und das ist dann so, dass der Wert einer Sache entsteht, umgekehrt nicht unbedingt durch die Zeit, die man dort verbracht hat, um das herzustellen, Zeit ist ein Basiskriterium, um etwas quasi einzutakten. Ja? Aber der wahre Wert entsteht eher durch die Fertigkeiten und der richtig wahre Wert durch das Urteilsvermögen. Ja? Mhm. Das heißt, einen Zahn zu trepanieren, kann letztendlich jeder, der mit dem Studium fertig ist, aber an der richtigen Stelle den entsprechenden Zahn, das sind dann entsprechend Fertigkeiten, aber auch Urteilsvermögen, was dann gefragt ist. Und das hat einen viel höheren Wert als die Zeit. Das darf man nicht vergessen. Ja, in diesem Sinne ist das eigentlich eine Podcast-Folge geworden über Werte in der Zahnmedizin. Also, und das soll vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einfach ja, eine Inspiration sein, dass man sich nicht über den Preis definieren sollte für die Leistung, die man erbringt, sondern eher über die Werte, die man für den Patienten schafft. Und dann wird man sicherlich eine erfolgreiche Zahnmedizin betreiben können. Also von daher ist das eher eine Folge, mit dem mahnenden Finger mehr wertebasierte Medizin zu machen. Ja. Hatten Sie denn auch schon mal solche Begegnungen der dritten Art?
Naja, es hängt sehr stark. Also das, warum das jetzt passiert ist, dieser Brief oder diese Beschwerde, hat ja an der Stelle was mit der Liquidation zu tun, direkt, weil sie sich daran angestoßen hat sozusagen. Je geringer die Liquidation ist, die man für seine Leistungen nimmt, umso geringer sind die Probleme, die man hat. Mit den Patienten zunächst einmal. Aber wo es immer anstößlich wird, ist bei den Privatpatienten, gerade bei den Beihilfepatienten. Und dann das Thema, die Steigerungssätze nur bis zum 2,3-fachen Satz versichert. Und wenn man das dann steigert, dann hat man die halt in der Praxis stehen und kann das diskutieren. Und dann ist es halt immer die Frage, was für ein Praxiskonzept hat man? Und wie stellt man sich hin, begründet man das? Ja, wenn man jetzt den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann sieht man Beihilfe und bleibt bei 2,3.
Das ist vielleicht auch der Grund, weswegen das einfach so durchgebügelt wird.
Genau.
In den Praxen.
Ja, und weil man halt keine Lust hat auf die Auseinandersetzung. Mhm. Ja, und so kenne ich das bisher, muss ich sagen. Und
ja, ich glaube, dass auch in der endodontischen Spezialpraxis, wie wir sie jetzt betreiben, geht das ja gar nicht anders.
Ja,
das würde wirklich faktisch nicht funktionieren, weil wir dann halt das Niveau nicht erreichen könnten, was wir uns als Standard gesetzt haben.
Ja.
Und nur deswegen vertrauen uns ja auch die Überweiser die Patienten an, weil die erwarten ja von uns eine bestimmte Form von Dienstleistung. Und zwar die, dass das Ergebnis immer konstant ist, was hier quasi rausgeht.
Ja.
Und egal, wie schwierig der Fall im Vorfeld ist. Und das ist jetzt der Anspruch, den wir auch an uns stellen. Nicht nur die Überweiser stellen diesen Anspruch an uns. Und entsprechend muss es halt eine individuelle Liquidation geben. Und je individueller das ist, umso leichter kann man es ja auch mit dem Patienten besprechen und diskutieren.
Mhm.
Und dann ist es eigentlich ganz fein. Also hier haben Sie diese Probleme ja, denke ich, mit dem Beihilfepatienten nicht, weil wir ja immer im Vorfeld das Beratungsgespräch machen und der Patient weiß genau, was er bekommt.
Ja.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, genau. Aber ich glaube, das wird jetzt in Zukunft, wird das die Medizin maßgeblich steuern, weil wir ja wirklich in das Problem kommen, Angebot von medizinischen Dienstleistungen dünnt sich aus. Also in der Zahnmedizin ist es ja so, die Anzahl der praktizierenden Ärzte bleibt ungefähr konstant, aber die Feminisierung hat angefangen. Das heißt, es sind immer mehr Frauen, also Zahnärztinnen im Berufsstand. Bei konstanter Anzahl an Leuten bedeutet das aber weniger Behandlungszeit, weil Frauen nun mal 30-40% weniger im Laufe ihres Lebens Dienstleistungen erbringen können, aus familiären Gründen. Und das ist dann, aber auf der anderen Seite gibt es halt eine immer steigendere Nachfrage von Patienten, weil die Babyboomer haben halt einfach viel zu viele Zähne behalten in der Mundhöhle. Die gehen jetzt alle in Rente und das sind halt alles keine einfachen Wurzelkanalbehandlungen.
Ja.
Und die wollen diese Zähne natürlich auch erhalten. Und das geht ja mit den heutigen Mitteln ja auch extrem vorhersagbar, aber eben nicht zu den Sätzen von 1980. Das ist auch irgendwo klar. Und als ich ein kleiner Junge war, 1980, Anfang der 80er, da weiß ich noch, da fuhr dann immer so ein Eiswagen vorbei. Da haben wir dann für die kleine Kugel Eis gab es dafür 10 Pfennig. 10 oder 20 Pfennig, so ja. War das. In so einem Pappelhörnchen war das, so ein richtig pappiges Hörnchen, kennen Sie die? Und wenn man dann das bessere Hörnchen haben wollte, hat das schon ein bisschen mehr gekostet. Aber das war halt einfach die Zeit.
Ja.
Ja, in diesem Sinne haben wir doch jetzt eine ganz, ganz runde, schöne Folge daraus gemacht. Und im Hintergrund bereiten wir eine kleine Überraschung vor für unsere Hörerinnen und Hörer. Da haben wir überlegt, ob wir das heute schon irgendwie mit zum Thema der Folge machen. Und das ist nämlich das, dass wir planen, die 100. Folge unseres Podcasts in Form einer öffentlichen Veranstaltung zu machen, wo wir alle Hörerinnen und Hörer einladen wollen. Und
als Live-Podcast.
Als Live-Podcast hier in Essen. Und das bereiten wir jetzt fürs Frühjahr nächsten Jahres vor. Und da werden wir demnächst noch ein paar mehr Informationen raushauen, sobald wir da wissen, an welchem Datum wir das machen und wie wir das gestalten wollen. Da fantasiere ich noch mit Ihnen zusammen schon lange rum, wie wir das machen wollen. Auf irgendeine Art und Weise werden wir das feiern mit unseren Hörerinnen und Hörern. Das andere ist das Curriculum, wo Sie ja quasi auch als Referentin sein werden in Remscheid bei Fundamental, ist ausgebucht, sogar überbucht, sodass jetzt die nächsten Anmeldungen, und da fängt es langsam auch an, dass sich da auch anfängt zu füllen. Wir haben nämlich in diesem Jahr noch mal ein zweites Curriculum, nämlich vom 25. bis zum 28. Oktober in Remscheid. Das beginnt jetzt langsam sich zu füllen, weil da jetzt die Überhänge dann da reingehen. Das ist auch wieder ein Blockcurriculum. Das heißt, die Teilnehmer kommen ja doch von weiter angefahren und dann machen wir das wirklich jeden Tag geballte Kraft und Echtszenen unter Mikroskop. Die Techniken von der Kanaldarstellung, Gleitfahrt, Desinfektion, das wird Ihr Thema sein. Sie werden diesmal die Desinfektion des Wurzelkanalsystems als Referentin haben. Bin ich schon ganz gespannt, da lerne ich bestimmt auch noch was dazu.
Mal schauen.
Ich hab Sie noch nie referieren hören, außer jetzt hier im Podcast natürlich. Da bin ich selber ganz gespannt. Genau, das sind so ein bisschen die Ausblicke für die zweite Jahreshälfte und dann auch für, Frühjahr 2024, da freue ich mich schon richtig drauf. Also da habe ich schon viele Ideen, was man da machen kann. In diesem Sinne, eine gute Zeit und auch nochmal einen Anruf auf Hörerfragen. Ne?
Genau.
Also die werden wir immer mal wieder beantworten können und dann gerne in den Shownotes auf den Link klicken. Dann hat man eine Minute Zeit, eine Sprachnachricht zu senden oder eine E-Mail an info@intradental.de mit einem einfach ausformulierten Frage oder Anmerkung, dann werden Sie dort auch Teil dieses Podcasts. In diesem Sinne machen wir jetzt heute Feierabend.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.